Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Wir wollen heute uns einen Text angucken aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 13 bis 43. Da geht es um eine Predigt, die Paulus gehalten hat. Aber zu Anfang schauen wir uns noch einmal an, was davor geschehen ist. Reinhard hat vor 3 Wochen über Apostelgeschichte 12 gepredigt. Und im 12. Kapitel liegt der Schwerpunkt auf Gottes Handeln und dem gleichzeitigen Gebet der Gemeinde. Und dabei wird Petrus durch einen Engel aus schwerer Kerkerhaft befreit und verlässt anschließend Jerusalem für einige Zeit. Und erst beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 kehrt er noch einmal kurz nach Jerusalem zurück. Und ab jetzt in der Apostelgeschichte schauen wir in erster Linie darauf, auf die Missionsreisen des Paulus. Und heute schauen wir auf die erste Missionsreise, über die in den Kapiteln 13 und 14 berichtet wird, und untersuchen insbesondere die erste Predigt des Paulus, die uns aufgeschrieben ist. Und so habe ich dann eben auch die Predigt überschrieben. Paulus predigt das Evangelium, und wir schauen uns die Struktur an, die der Predigt zugrunde liegt, den Aufbau der Predigt. Da haben wir einmal die Zeugen für das Evangelium, dann haben wir Jesus Christus als Inhalt des Evangeliums und drittens die Zusagen, die mit dem Evangelium verbunden sind. Doch zu Anfang schauen wir uns noch einmal genau an, warum Barnabas und Paulus überhaupt auf die Missionsreise gegangen sind. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie euch auf. Kapitel 13, da gucken wir jetzt die ganze Zeit immer wieder rein. Und fangen gleich im ersten Vers an. Da heißt es, und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten sie und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wenn wir uns jetzt mal diese Gemeindeleitung anschauen, die uns genannt ist, die Zusammensetzung, dann sehen wir, dass das in Antiochia eine sehr internationale Gemeindeleitung war. Und wahrscheinlich spiegelt diese Gemeindeleitung dann auch die Zusammensetzung der Gemeinde wider. Also da waren wirklich Menschen aus aller Herren Länder. Da war einmal jemand aus Zypern, das war der Barnabas. Dann kam einer aus Afrika, der Simeon, genannt Niger, das heißt der Schwarze, also vermutlich aus dem nördlichen Afrika. Der eine ist sogar mit dem König Herodes aufgewachsen. Das heißt, der kam aus einer gesellschaftlichen Oberschicht aus Jerusalem und zählte sich jetzt zu dieser Gemeinde. Und dann war auch noch der Paulus dabei, ein theologischer Akademiker, der eben die beste Ausbildung für jüdische Gelehrte genossen hatte, die man genießen konnte. Es ist also eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Und die haben alle einen ganz unterschiedlichen sozialen Hintergrund, die haben einen ganz unterschiedlichen Bildungsstand, Bildungshintergrund. Und wenn wir uns das so anschauen, könnte man annehmen, dass diese Zusammensetzung eigentlich eine ganze Menge Potenzial für Konflikte bietet, weil die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. Insofern ist es offensichtlich, dass diese Menschen ohne Gottes Führung und Ausrichtung auf das Evangelium so nicht zusammengekommen wären. Es ist anzunehmen, dass das Bild der Gemeindeglieder ebenso viele Facetten hatte. Und damit zeigt sich eben auch ein guter Querschnitt durch christliche Gemeinden, die christliche Gemeinden über die ganze Zeit immer wieder charakterisieren, dass sie sich eben nicht selten ebenso bunt zusammensetzen, wie wir es hier geschildert bekommen haben. Und ich glaube, wenn wir mal in unsere Gemeinde schauen, in die BEG Osnabrück, dann ist das sicher auch so. Ich glaube, wir repräsentieren ja durchaus einen guten Querschnitt durch unsere Gesellschaft in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass wir uns als Gruppe treffen würden, wenn Gott uns nicht zusammengeführt hätte. Die Gemeinde in Antiochia wird also die erste Gemeinde, die bewusst Missionare ausschickt. Bisher hatte sich das Evangelium aus Jerusalem heraus nach Samaria und nach Antiochia verbreitet, aber dabei handelte es sich zweifellos nicht um bewusste Aussendungen, sondern die ausgesandt wurden, die sind im Grunde mehr auf der Flucht gewesen, weil sie in Jerusalem verfolgt wurden. Und es waren eben keine strukturierten und geplanten Missionen. Und auch die Gemeinde in Antiochia, die hatte das überhaupt noch nicht in ihren strategischen Überlegungen, dass sie, obwohl sie so international waren, ausschwärmen sollten, irgendwie mit einer Strategie, mit einer Struktur, um das Evangelium weiterzugeben. Und tatsächlich war es also im Rahmen ihrer täglichen Gewohnheiten, dass sie einen Auftrag bekommen haben. Und was waren ihre Gewohnheiten? Wir lesen es im Text. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist zeigte ihnen, was die nächsten Schritte sein sollten. Und es waren eben jetzt keine besonderen Gebete oder Anlässe, die den Heiligen Geist riefen. Wie zum Beispiel, wie wir es im Kapitel vorher gehört hatten, wo Petrus in Gefangenschaft war und die Gemeinde zusammengekommen ist und eben auch um seine Befreiung gebeten hat. Das war etwas ganz Konkretes. Nein, hier war es einfach in ihrer täglichen Gewohnheit der Anbetung. Da eröffnete sich ihnen der Heilige Geist. Es wird uns nicht beschrieben, wie das jetzt genau geschehen ist. Aber es war für die Beteiligten, für die Gemeinde eindeutig, dass ein konkreter Auftrag des Heiligen Geistes vorlag. Es gab keine Anweisungen, wie das umgesetzt werden sollte. Aber es heißt eben ganz konkret, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. War also ein ganz konkreter Auftrag. Also, was können wir daraus lernen für unsere, ja, für unser Gebetsleben, für unser Gemeindeleben? Gott offenbart sich mehreren Betern mit der gleichen Botschaft, und daraus können die nächsten Schritte für die Gemeinde abgeleitet werden. Und dabei stellen sich die Beter eben nicht selbst in den Mittelpunkt, in Form von Gott hat mir offenbart, sondern die Leiter der Gemeinde und die Gemeinde sind regelmäßig zum Gebet zusammengekommen und haben auch für das Gebet gefastet. Sie haben sich vor der Offenbarung durch den Heiligen, vor der Offenbarung durch den Heiligen Geist gemacht und hinterher zur Aussendung der Missionare nochmals. Es war für sie also eine geübte Praxis, zu beten und zu fasten, zusammenzukommen dafür, um zu beten und zu fasten. Und das gilt für die Gemeinden heute auch noch, dass wir als Gemeinde und als Leiter der Gemeinde zusammenkommen, um für die Sache des Herrn zu beten. Und dafür treffen wir uns im Gottesdienst, so wie heute, und dafür treffen wir uns auch zu den Gebetsstunden der Gemeinde. Und das zeigt uns eben die Bedeutung des gemeinschaftlichen Gebets in der Gemeinde. So, dann bestand also der Auftrag, Paulus und Barnabas konnten losziehen und sie sind dann eben auch losgezogen nach Zypern und sie haben noch den Johannes Markus mitgenommen, das war ein Neffe von Barnabas, der ihnen als Gehilfe, als Diener Unterstützung gegeben hat. Und dann ziehen sie über die Insel Zypern und kommen schließlich in die Hauptstadt. Dort begegnen sie dem Statthalter Sergius Paulus, bei dem sich ein Zauberer und falscher Prophet aufgehalten hat. Und während der Statthalter das Evangelium hören wollte, versuchte der Zauberer, den Statthalter davon abzuhalten. Und dann gab es einen Kampf, eine Auseinandersetzung zwischen diesem Zauberer und zwischen Paulus. Und Paulus überwindet den Zauberer und dann hatte der Statthalter tatsächlich freien Zugang zum Evangelium. Und Paulus ist es hier tatsächlich, der diesen Kampf führt, so steht es in der Schrift. Und hier wird eben der Saulus zum ersten Mal Paulus genannt. Also hier war der Namenswechsel, der stand eben, ist hier in diesem Moment oder eben auf Zypern bei dem, was da passiert ist, geschehen. Und Paulus oder der Saulus setzt ab jetzt seinen Dienst unter dem Namen Paulus fort. Mehr wird uns jetzt über Zypern eigentlich nicht berichtet, aber wir haben es jetzt eben schon so ein bisschen gemerkt, es ist ein Wechsel in der Führungsstruktur, findet statt. Denn es heißt dann in Vers 13 plötzlich, Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien und Johannes trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Plötzlich heißt es also, Paulus und seine Gefährten. Und diese Änderung in der Führung hat einige Folgen. Johannes Markus war aus Antiochia mit Barnabas und Saulus ausgesandt worden. Aber beim Verlassen von Zypern hat er sich dann von ihnen getrennt. Es wird nicht berichtet, warum Johannes Markus das getan hat. Aber im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte wird deutlich, dass es zu einer nicht unerheblichen Auseinandersetzung mit Paulus gekommen sein muss. Denn als nach dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 zur nächsten Missionsreise aufgebrochen werden soll, da lehnte Paulus die Zusammenarbeit mit Johannes Markus entschieden ab. Das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 15, die Verse ab Vers 36. Könnt ihr dann zu Hause sicher nochmal machen. Paulus betrachtete Johannes Markus als unzuverlässig und fühlte sich von ihm im Stich gelassen, während Barnabas diesen Eindruck offenbar überhaupt nicht hatte, weil er konnte mit ihm ja dann die nächste Missionsreise antreten. Für die Beweggründe von Johannes Markus, gegen den Willen von Paulus nach Jerusalem zurückzukehren, gibt die Schrift in diesem Fall auch wieder keine Auskunft. Aber zwischen den Zeilen können wir auf jeden Fall erkennen, dass es während des Aufenthalts auf Zypern eben diesen Führungswechsel gegeben hat. Von Antiochia wurde der erfahrene Missionar Barnabas losgeschickt und Saulus war dann der Co-Missionar. Die Reise ging auf die Heimatinsel von Barnabas. Auch das spricht dafür, dass Barnabas die Leitung hatte, weil er hatte Ortskenntnis. Er wusste ja, wie es auf Zypern aussieht. Aber eben unterwegs geschah dieser Wechsel in der Führung. Und so ein Führungswechsel ist eben nie einfach. Also insbesondere, wenn die bisherige Führungskraft der neuen Führungskraft folgen soll. Und auch wenn Anhänger der bisherigen Führungskraft jetzt der neuen Führungskraft folgen sollen, sich dieser Leitung unterordnen müssen. Wir können uns vielleicht nicht gut vorstellen, dass man sich der Führung von Paulus widersetzen möchte, weil er ein beeindruckender Mann gewesen sein muss. Doch gleichzeitig war Paulus eben auch sehr herausfordernd und scheute keine Risiken für seinen Leib und für sein Leben, wie wir im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte sehen. Insofern war vielleicht nicht nur der Wechsel in der Leitung und irgendwo die Akzeptanz, dass da jetzt was verändert wurde für Johannes Markus schwierig, sondern eben auch der Reiseplan an sich. Vielleicht war, weil der Reiseplan führte dann eben auf dem europäischen Festland oder in Kleinasien besser gesagt, führte durch eine gefährliche Landschaft. Und vielleicht meinte Johannes Markus, dass es einfach nur verrückt gewesen wäre, diesen Weg einzuschlagen, weil lebensgefährlich. Denn der Weg von Pamphylien nach Antiochia führte durch die Berge und dort wimmelte es von Banditen und Räubern, die immer wieder die Reisenden und Karawanen ausraubten. Man vermutet, dass Paulus bei der Rechtfertigung seiner Autorität im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, eben auch darauf Bezug nimmt. Da heißt es in Vers 26, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, Gefahren vom eigenen Volk, Gefahren vom Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Also diese Räuber, da sagt man, das kann sehr gut die Reise gewesen sein auf dem Weg nach Antiochia. Wir müssen für uns festhalten, dass wir aufpassen müssen, dass wir tatsächlich Führungswechsel in der Leitung akzeptieren und uns eingliedern, wenn die Verhältnisse in der Gemeinde sich ändern und sich dadurch Vorgehensweise und Schritte, die eine Gemeinde geht, ebenfalls verändern. Entscheidend muss für uns sein, nicht wer führt und wie ich persönlich zu ihm stehe, sondern dass sich die Führung nachweislich auf Gottes Wort ausrichtet und sich dem Willen des Herrn unterstellt. Das muss unsere Ausrichtung sein, das muss das sein, woran wir unsere Führung dann oder unsere Leitung dann eben auch prüfen. Für Barnabas scheint es kein Problem gewesen zu sein, dass Paulus die Leitung übernimmt, für Johannes Markus schon. Und Paulus hat es ihm dann eben auch eine ganze Weile übel genommen. Allerdings später muss da auch eine Versöhnung stattgefunden haben, denn in einem späteren Brief nimmt Paulus schon auf Johannes Markus nochmal Bezug und lobt ihn als einen treuen Unterstützer. Jedenfalls haben Barnabas und Paulus die Reise nach Antiochia in Pisidien durchgeführt. Das ist eben nicht das Antiochia, von dem sie gekommen sind, sondern das ist eben ein anderes Antiochia. Sie sind dort wohlbehalten angekommen und nach ihrer Ankunft in die Synagoge gegangen. Wir befinden uns jetzt in Vers 14 und dann heißt es, und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Es ist gut möglich, dass Paulus einen Ruf als jüdischer Gelehrter unter den Juden dort hatte. Er war immerhin Schüler des Gamaliels, aber vielleicht war er auch nur in irgendeiner Form als Gelehrter erkennbar gewesen. Jedenfalls hat er die Einladung dankbar angenommen und Jesus ist es ja auch so gegangen, wenn er in eine Synagoge ging, hat er auch erst zugehört und dann hat man gesagt, oh Meister, hast du nicht auch noch etwas zu sagen? Es war also durchaus üblich, dass man in der Synagoge Gäste zu Wort kommen ließ. Und dann sprach Paulus, Vers 16, da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Paulus spricht Männer an, die auf die Zuverlässigkeit der Schrift vertrauen. Dazu gehören nicht nur Juden, sondern auch Männer, die keine Juden sind, aber doch auf den Gott der Juden vertrauen. Insofern setzt Paulus grundsätzliche Kenntnisse der alttestamentlichen Schriften voraus und benennt jetzt in seinem ersten Predigtpunkt die Zeugen für das Evangelium. Paulus beruft sich auf anerkannte Persönlichkeiten der Schrift und auf Augenzeugen. Vers 17. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Paulus fängt gleich mit Erwählung an, durch Gott. Noch heute wird die Erwählung in vielen christlichen Kreisen in Frage gestellt. Aber Paulus ist hier unmissverständlich und weist darauf hin, dass Gott immer die Initiative übernommen und seinem Volk die Gnade der Erwählung geschenkt hat. Also, dass er sich sein Volk nimmt aus der Masse der Menschen heraus, nimmt Gott sich das Volk. Er erwählte unsere Väter, sagt Paulus an die Juden, die da saßen. Und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten, und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Hier macht Paulus deutlich, mit wie viel Geduld Gott sein Volk getragen hat. Wir kennen die Geschichte, das Volk Israel musste überhaupt erst in die Wüste, weil es Gott nicht zugetraut hatte, die Völker in Kanaan zu besiegen. Und das Volk glaubte den ängstlichen Kundschaftern und musste in die Wüste. Und es jammerte fortwährend über die Umstände. Aber Gott hatte sich das Volk erwählt und er ertrug ihr Murren und Klagen. Und er ernährte das ganze Volk in der Wüste über diesen langen Zeitraum, um sie dann, wie versprochen, wie er es zugesagt hatte, in das verheißene Land zu führen. Gott hat die Treue gehalten. Und Vers 19, und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter, unter sie deren Land nach dem Los. Gott gab also dem Volk das verheißene Land, das er Abraham schon versprochen hatte. Und Vers 20, und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Doch auch in dem gelobten Land war das Volk mit der Situation immer noch nicht zufrieden. Sie hatten immer was zu meckern. Und jetzt wollten sie gerne einen König. Vers 21. Und von da an begehrten sie einen König. Sie waren also mit ihrer Herrschaftsstruktur nicht einverstanden. Und Gott warnt aber das Volk und sagt, seid ihr sicher, dass ihr einen König wollt? Ein König, der wird von euch Steuern erheben. Ein König, der wird eure Söhne in den Krieg führen. So machen es die Könige in den Ländern um euch herum. Und das Volk sagt, ja, und so einen König wollen wir haben. Das Volk wollte den König trotzdem. Sehr zum Ärger von Samuel, der damit überhaupt nicht einverstanden war. Denn im Grunde hat das Volk mit diesem Verlangen Gott als König abgelehnt. Doch Gott erfüllte seinem Volk auch diesen Wunsch. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, jetzt kommt das eigentliche Ziel, das Gott dann mit diesem König verfolgt hatte, berief er David zum König. Er erweckte ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Wir wissen, dass auch David ein Sünder war. Und zweifellos ist er vor seiner Königschaft brutal mit seinen Feinden umgegangen. Und während seiner Regentschaft beging er noch den Ehebruch mit Bathseba und den Mord an Bathsebas Ehemann. Doch David war ein König über Sünder und war auch selbst ein Sünder. Aber Gott hatte ihn erwählt, nicht aufgrund seiner Verdienste. Das wird ganz deutlich bei David. Sondern weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. David hat sich eben nach dem Herzen Gottes ausgestreckt. Er hatte ein intensives Verhältnis mit Gott. Wir lesen es in den Psalmen, wie sich David in seiner Verzweiflung immer wieder Gott zuwendet und ihn genauso intensiv lobt und preist. David war ganz sicher kein Sonntagschrist, der einmal in der Woche eine fromme Zeit in der Gemeinde verbringt, sondern tagtäglich hatte er Gemeinschaft mit Gott. David war aktiv darauf aus, Gottes Willen zu tun. Und in diesem geschichtlichen Überblick, den Paulus gibt, wird deutlich, dass die Zuwendung und Führung durch Gott für das Volk in keinster Weise verdient war. Es war immer nur die Gnade Gottes. Und diese Gnade wurde durch die Anführer, die Gott ausgewählt hatte, übermittelt und umgesetzt. Paulus lässt keinen Zweifel. Es war zu keiner Zeit möglich, durch gute Werke, moralische Integrität oder besondere religiöse Spiritualität das gnädige Handeln Gottes zu erwirken. Auf die Frage, warum komme ich in den Himmel, darf niemals die Antwort sein, weil ich versucht habe, ein gutes Leben zu führen, weil ich immer viel gespendet habe, weil ich immer in der Gemeinde mitgearbeitet habe. Das sind alles gute Werke. Doch retten diese Werke nicht, sondern der Glaube rettet und rechtfertigt. Wir müssen also in der Predigt, so wie Paulus es auch getan hat, in der Auslegung aufpassen, dass wir uns nicht in Details verlieren, sondern dass der Blick auf das Evangelium erhalten bleibt. Paulus beruft sich in seiner Predigt auf Autoritäten, die von den Zuhörern respektiert werden und erinnert daran, dass das Volk Gottes nur durch die Gnade Gottes gerettet wird. Diese Gnade wird durch Anführer übermittelt, die Gott geschickt hat. Und Paulus erinnert die Besucher der Synagoge daran, dass Gott in der Schrift den großen Erlöser vorhergesagt hat. Er richtet die Botschaft im ersten Schritt auf David aus und erinnert an den Bund, den er mit David geschlossen hat, über das Königreich, das ewig halten wird, und verweist auf Davids großen Nachkommen, der auch gleichzeitig Davids Herr sein wird. Das war den Hörern in der Synagoge alles geläufig. Sie kannten diese Geschichten. Und jetzt springt Paulus in seinem geschichtlichen Abriss direkt von König David zu Jesus, als dem versprochenen Sohn Davids und zu Johannes dem Täufer, der Jesus als den Messias angekündigt hat. Vers 23 mit Bezug auf David. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er: Was meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. In Antiochia predigt Paulus zu Juden und gottesfürchtigen Heiden. Und als gemeinsame Grundlage vertrauen die Hörer eben auf das Zeugnis der Schrift. Das, was Paulus zitiert, die ganze Geschichte des Volkes Israel bis zu Christus. Und Jesus hat es nach seiner Auferstehung gegenüber den Emmaus-Jüngern, wir haben es in der Lesung gehört, ganz genauso gemacht. Jesus legt das Alte Testament aus und fängt bei Mose an und weist eben darauf hin, wo die Schrift auf Christus hinweist. Und er schreibt es dann eben in Lukas 24, da steht es so, Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht, wo Christus angekündigt wird in den alten Schriften. Die Apostel, die hätten sich vielleicht auf ihre besondere Stellung und Autorität berufen können, doch haben sie immer mit Beweisen aus der Schrift argumentiert und sich nicht auf ein "Glaubt es, weil ich es euch sage" oder "Glaubt es, weil ihr euch dann besser fühlt" beschränkt. Ihre Argumentation war immer: Jesu Leben und Sterben passt zu den Prophezeiungen des Alten Testaments. Und der größte Prophet, Johannes der Täufer, hat Jesus als Messias erkannt und bestätigt. Und es gibt Beweise für die Auferstehung Christi. Wenn Paulus das Evangelium predigt, dann ist sein Fokus nicht darauf, wie sich sein Leben verändert hat oder wie viel besser es ihm jetzt geht, sondern er führt zu Jesus und was Jesus getan hat, da leitet er die Zuhörer hin. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und darum und nur darum sind wir gerechtfertigt. Und er ist, und jetzt ist er eben in seiner Predigt, in der Synagoge, ist er bei Jesus angekommen und predigt oder erklärt den Anwesenden in der Synagoge das Evangelium von Christus. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt, nämlich Christus als Inhalt des Evangeliums. Im Evangelium geht es eben nicht um Lehre, sondern es geht um Christus. Die grundsätzliche Botschaft des Evangeliums ist also nicht, dass ein Lehrer gekommen ist, um uns zu zeigen, wie wir uns selbst retten können, sondern dass ein Retter gekommen ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und in diesem Sinne predigt Paulus und spricht für den zweiten Abschnitt, der Predigt die Zuhörer wieder an. Vers 26. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abraham und die unter euch, die Gott fürchten. Zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Nach dieser direkten Anrede an seine Zuhörer schildert er die Ereignisse, die sich um die Hinrichtung von Christus zugetragen haben. Vers 27. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Paulus nimmt wieder Bezug auf die Prophezeiungen im Alten Testament, in denen der Messias angekündigt wird. Und Vers 28, und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Wir haben gerade letzte Woche ausführliche Predigt darüber gehört, über Lukas 23 von Ludwig, Höchststrafe für einen Unschuldigen. und Vers 29. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Christus ist gestorben und durch Gott von den Toten auferweckt. Gott bleibt der Handelnde, so wie Paulus es schon im Alten Testament aufgezeigt hat. So hält Gott weiterhin die Fäden in der Hand. Und jetzt nennt Paulus Zeugen für die Auferstehung. Vers 31. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Die Zeugen sind hier nicht so spezifisch benannt, aber er sagt, es gibt Zeugen, die haben es tatsächlich gesehen. Christus als Leibhaftiger. Wir haben es auch nochmal gehört im Bericht über die Emmaus-Jünger. Und wir wissen aus 1. Korinther 15, dass Paulus auch detaillierter aufzählen kann, wer ihn alles gesehen hat. Ne? Da heißt es, 1. Korinther 15, Vers 5 folgende, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allem ist er auch von mir, Paulus, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Weiter nimmt er Bezug auf die Verheißungen des Alten Testaments in seiner Predigt. Verheißungen, die sich in Jesus erfüllen. Vers 32. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckte, dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen. Ich will auch die Heiligen Güter Davids geben, die zuverlässig sind. Und Vers 35, darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht, wie wir es heute im Eingangspsalm gehört haben. Und Vers 36, denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Paulus macht hier deutlich, es geht um Jesus Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes. Es geht um sein Leben, seinen Tod und die Auferstehung. Es geht darum, dass Christus schuldlos verurteilt wurde und Strafe für Sünden erhalten hat, die er nicht getan hatte. Es geht darum, dass Christus am Holz der Schande hing. Auch das war den Juden damals natürlich ein Begriff, da wussten sie, was damit gemeint ist. Das ist 5. Mose 21, Vers 22 und 23. Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Und er hing dort, weil er die Sünde gerade nicht getan hatte. Deshalb war Christus an diesem Holz. Wie Paulus es den Galatern erläutert. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Es geht also darum, dass die Auferstehung Christi vorhergesagt wurde. Im Psalm 2, in Jesaja 55, in Psalm 16. Der Nachkomme Davids wird die Verwesung nicht sehen. Jesus Christus ist der Inhalt des Evangeliums. Das macht Paulus seinen Zuhörern deutlich. Es geht darum, was Christus für die Menschen vollbracht hat. Und damit verbunden sind dann auch die Aussagen des Evangeliums. Und damit sind wir dann auch beim dritten Predigtpunkt, Zusagen des Evangeliums. Im letzten Teil seiner Predigt nennt Paulus die Zusagen des Evangeliums und er beginnt diesen Teil mit einer neuerlichen Anrede seiner Zuhörer. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Jetzt bricht Paulus ganz offen mit der bisherigen Lehre in der Synagoge. Mit dem vertrauten Zeugen aus dem Alten Testament und Johannes dem Täufer hat er die Zuhörer herangeführt und eine glaubwürdige Basis für das Evangelium geschaffen. Er hat geschildert, wie die geistlichen Leiter der Juden in Jerusalem mit Jesus umgegangen sind. Und jetzt kommt er mit einer für die Zuhörer völlig neuen Rechtfertigungslehre. Eine Erfüllung der mosaischen Gesetze ist nicht mehr notwendig, sondern dadurch, dass Jesus Christus zu Unrecht am Kreuz gestorben ist, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So sagt es Paulus. Jeder kann Vergebung für seine Sünden bekommen, der an Jesus Christus, an das Evangelium glaubt. Hier führt Paulus den Begriff der Rechtfertigung ein, den er in seinen Briefen an die Römer und Galater noch ausführlich erläutern wird. Und abschließend warnt Paulus seine Zuhörer, was passiert, wenn sie nicht an das Evangelium glauben. Denn er sagt es jetzt eben den Juden, dass das ist eure Geschichte. Die Geschichte läuft auf Christus zu. Christus wurde von den Leitern der Juden in Jerusalem hingerichtet. Und das musste auch so sein, damit Christus als Opfer für uns, für alle, die wir hier sitzen, also auch die Nichtjuden, gestorben ist und wir dadurch gerechtfertigt werden, von unseren Sünden frei werden. Und wir müssen eben nicht mehr die mosaischen Gesetze erfüllen, sondern wir bekommen die Rechtfertigung durch Christi Tod. Und das war für die Juden, die da saßen, natürlich etwas völlig Neues, sozusagen eine Sensation. Und das hat sicher nicht nur Zustimmung hervorgerufen. Und deshalb sagt er, nehmt das nicht gleichgültig, was ich sage, sondern hört genau hin, denn wenn ihr das nicht glaubt, das hat für euch Konsequenzen. So schreibt er es dann. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Das ist Christi Sterben am Kreuz. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündet wurden. Für die Heiden war das eine gute Neuigkeit, denn sie waren ja im Grunde keine Juden, sie hatten irgendwie keinen richtigen Zugang zu dieser Erlösung, die die Juden hatten. Und jetzt kam Paulus und hat gesagt, das ist auch gar nicht mehr über das Judentum ist der Zugang gar nicht mehr zu kriegen, sondern Christus hat das Evangelium geöffnet. Die wollten es also gerne nochmal hören. Und nachdem sich die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also offensichtlich gingen etliche Juden nach der Versammlung davon und hatten keine Bereitschaft, dieser Verkündigung des Evangeliums zu glauben und sollten sich in den nächsten Tagen sogar gewaltsam gegen Paulus und Barnabas wenden, wie wir das in Kapitel 13 und dann auch Kapitel 14 noch sehen. Was wir allerdings heute nicht mehr betrachten werden. Dagegen war unter wenigen Juden und vielen gottesfürchtigen Nichtjuden ein großes Verlangen, diese Botschaft nochmal zu hören und die Gnadenbotschaft zu verstehen. Paulus erklärte ihnen also nochmals, dass durch das Befolgen der mosaischen Gesetze niemand gerechtfertigt wird und wer nicht darauf vertraut, was Gott in Christus getan hat, der wird umkommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Weg an Christus vorbei. Kommen wir also zum Schluss und fassen zusammen. Paulus predigt das Evangelium. Er nennt Zeugen für das Evangelium. Auf der Basis der alttestamentlichen Zeugen zeigt Paulus, Die Treue Gottes, der sein störrisches Volk auch in der Wüste am Leben gehalten hat. Und Paulus zeigt gleichzeitig, dass Gott sein Volk erwählt hat und er ebenso die Führer für sein Volk erwählt hat. Auch wenn er auf die Wünsche, zum Beispiel nach einem König seines Volkes, eingegangen ist. Niemand kann sich in die Erwählung oder Errettung oder Rechtfertigung hineindienen, durch gute Werke, fromme Dienste oder weil man sich zu einer Gemeinde hält. So hat Gott doch die Fäden in seiner Hand und lenkt die gesamte alttestamentliche Geschichte auf das Kommen seines Sohnes hin. Darauf läuft das ganze Alte Testament hin. Und sein Sohn, Jesus Christus, ist zweitens der Inhalt des Evangeliums. Paulus macht deutlich, dass es im Evangelium nicht um Lehre geht, sondern um Jesus Christus. Sein Leben, Tod und Auferstehung sind eben Inhalt der frohen Botschaft. Es ist kein Lehrer gekommen, der uns zeigt, wie wir uns retten können, sondern mit Christus ist ein Retter gekommen, der sich für uns geopfert hat. Und wer das glaubt, für den gelten die Zusagen des Evangeliums. Und die Zusagen des Evangeliums sind drittens Vergebung der Sünden und Rechtfertigung durch Glauben. Paulus bringt in dieser Predigt, die er dort in der Synagoge gehalten hat, erstmals eben in dieser Konzentration die wichtigsten Bestandteile von jeder Verkündigung des Evangeliums. Nämlich in Vers 29, Christus am Kreuz, am Holz. Vers 38, den Begriff der Sünde, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und Vers 39, Glaube, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt, und gleichzeitig auch Rechtfertigung. Und in Vers 43, Gnade, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also Kreuz, Sünde, Glaube, Rechtfertigung und Gnade. Die Rechtfertigung durch Glauben an das Leben und stellvertretendes Sterben von Christus ist eben mehr als nur Vergebung. Denn wer das glaubt, der ist gerechtfertigt. Wer das glaubt, der ist schuldlos. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die Paulus predigt und die Inhalt von allen Predigten sein muss. Schließen möchte ich mit Römer 4, Vers 20 bis 25. Da heißt es eben über Abraham und seinen Glauben. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht nur um seinetwillen steht aber geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch um unsertwillen, denn denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.